Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik. Mit Frank Goosen über die Beatles.
Bochum, Ende der 70er Jahre, bei Radio Zerfass, einem Fachhandel für Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik, mussten nach Feierabend ein paar Steckdosen montiert werden. Das übernahm der Elektromeister Goosen und nachdem er fertig war, sagte er:
Gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen.
Er nahm das blaue Album und das rote Album mit. Frank, warum nicht auch das weiße Album?
Weil Herr Zerfass zu ihm gesagt hat, ja, das könnte ich dir mitgeben, aber da ist dasselbe drauf wie auf dem roten und auf dem blauen. Ich weiß nicht, da gibt es natürlich ein, zwei Überschneidungen, aber so konnte ich mich dann auf das weiße Album später noch ein bisschen länger freuen.
Neu in der Kiwi Musikbibliothek, die Beatles von Erfolgsautor und Lieblingsbochumer Frank Goosen. Frank, die Überlieferung. Also mir wurde gesagt, dass du die Frage gestellt bekommen hast, möchtest du auch ein Buch in dieser Reihe schreiben? Und du habest wie in einer Quizshow die Frage nicht zu Ende abgewartet und hättest sofort gerufen, Beatles.
Jawohl.
Warum die Hektik?
Ja, damit keine Missverständnisse aufkommen. Es gibt natürlich andere Autorinnen oder Autoren, die biografisch näher dran sind, von der Generation her oder so. Ne? Aber für mich war klar, ich kann nur über die Beatles schreiben, obwohl ich 4 Jahre alt war, als die sich getrennt haben. Noch nicht ganz 4 Jahre. Ich war froh, dass die mich rechtzeitig gefragt haben. Ich weiß, dass Klaus Modig, glaube ich, auch gerne über die Beatles geschrieben
hätte. Ah, der hat Leonard Cohen. Das ist auch gut.
Der Leonard Cohen, der hat auch, ich kenne auch einen super Text von ihm über die Beatles, zitiere ich auch in meinem Buch. Aber ich selber, ich hätte große Probleme bekommen, wenn ich nicht die Beatles hätte nehmen können.
Was ist die Magie zwischen dir und den Beatles?
Es war das erste Mal, dass ich mit ernsthafter Rockmusik konfrontiert wurde. Ich hatte
Rockmusik? Beatles?
Beatles, klar. Das ist eine Rock'n'Roll-Band immer gewesen, die dann den nächsten Schritt gemacht hat, wie man so gerne sagt. Aber es ist eine ernsthafte Rockmusik gewesen und ich hatte so eine Vorphase in meiner musikalischen Bildung, also ganz früh, das, was Oma immer so gehört hat, Karel Gott, Freddy Breck und diese Sachen. Und dann war ich mit 12 ungefähr, hatte ich so eine ABBA-Phase, wegen Agnetha natürlich.
Natürlich. Ne?
Und dann eben kursierte bei uns an der Schule, kursierten Kassetten von den Beatles. Also überhaupt wurde viel ältere Musik gehört, viel 60er Jahre Musik, weil einige ältere Geschwister hatten und so. Und da fand ich schon Sgt. Pepper's hochinteressant, sowas hatte ich noch nie gehört. Und dann, das hatte mein Vater wohl so mitbekommen, dass das bei mir die ganze Zeit lief. Und dann hat er das an der Stelle eben so angeschoben und da war es für mich, da war es um mich geschehen.
Aber warst du nicht mit dieser Liebe ziemlich einsam auf dem Schulhof? Weil die Beatles hatten es ja eigentlich schon hinter sich.
Ja, nee, eben habe ich vorhin schon angedeutet, man war überhaupt nicht einsam damit, sondern es wurde viel auch Bob Dylan gehört. Der hat ja auch noch aktuell Platten gemacht. Ne? Aber das unterschätzt man auch, das war ja gerade mal 9 oder 10 Jahre her, dass die Beatles sich getrennt hatten. Ne? Das war noch, die waren ja noch...
Da wird heute kein Mensch mehr drüber pfeifen.
Ja, wieso? Sowas wie Travis kennt man auch nicht mehr, ne? Die gibt's auch schon lange nicht mehr, oder?
Gibt's auch schon lange nicht.
Naja, also vielleicht hat man auch im Alter eine andere Zeitvorstellung. Aber nee, das war einfach virulent und wie man so sagt. Und wir haben viel in der Schule darüber gesprochen. Auf den Partys lief auch immer ganz viel 60er-Jahre-Musik. Also bis weit in die 80er rein, immer um 0 Uhr Kreistanzen zu Satisfaction. Ich weiß nicht, ob da den Una nicht so war, aber...
Nee, das kam, also so, ich habe später mal ein Mixtape bekommen. Da war ein Stones-Song drauf. Mhm. Na, Angie. Ja. Aber sonst ist das für mich, aber zwischen uns liegen tatsächlich ein paar Jahre.
Ja.
Was ich mich frage, ist, wie hast du dir Informationen beschafft? Wenn man jetzt sich neu in eine Band verliebt, dann möchte man alles sehen und hören dazu. Du hast ja keine Chance mehr auf ein Konzert gehabt.
Nee, ich habe kein, und vor allem hatte ich kein Internet. Die Informationen waren wirklich spärlich und es gab das ein oder andere Buch. Es gab für mich vor allem ein großes Buch, das hatte so eine LP-Form und sah eigentlich aus wie das Cover von Let It Be. Und das war von 2 englischen Musikjournalisten und das war so eine bebilderte Geschichte der Beatles bis in die Solo-Jahre. Und die haben sich auch sehr intensiv mit den Platten auseinandergesetzt. auseinandergesetzt, die auch kritisch bewertet, auch die Soloplatten und so. Und daraus habe ich ganz viele meiner Informationen bezogen. Später habe ich herausgefunden, dass manche Informationen auch einfach nicht gestimmt haben. Der erste Satz ist da gleich, als John Lennon und Paul McCartney sich kennenlernten, waren beide 14, was ja nicht stimmt, die waren ja...
Was selbstverständlich jeder weiß. Also
naja, weil es ist nicht jeder, aber es bleibt dennoch falsch. Ne? Der eine ist Jahrgang 1940, der andere Jahrgang 1942. Das macht ja gerade in so einem Alter von 14, 15, macht das ja schon noch einiges aus. Ob der eine jetzt 25, der andere 27 ist, fällt da nicht mehr so ins Gewicht. Aber das war eine mögliche Informationsquelle. Dann brachten manchmal Leute Artikel aus den Zeitungen ihrer Eltern mit nach Hause, weil in der FAZ oder in der Süddeutschen oder in der Zeit wurde dann schon mal über die Beatles geschrieben.
Das wurde in Bochum gelesen?
Also nicht bei uns in der Familie. Bei uns gab es ja höchstens die Watz, genau. Und aber ich war halt mit lauter Blagen aus Akademikerfamilien auf der Schule. Ich habe ja auch mit Latein angefangen, im fünften Schuljahr. Unglaublich.
Du hast die Texte noch nicht mal verstanden?
Ich habe habe ich erst im siebten Schuljahr Englisch dazu bekommen und habe dann manche Texte völlig falsch eingeordnet. Zum Beispiel ist das in I got arms that long to hold you. Habe ich gedacht, das heißt, ich habe Arme lang genug, dich zu halten. Das war mir noch hat mir eingeleuchtet. Aber I got lips that long to kiss you. Also ich habe Lippen lang genug, dich zu küssen. Da habe ich gedacht, das kann nicht stimmen. Ich muss in Englisch unbedingt besser werden.
Ja, aber nein. John hätte einfach auf Latein texten müssen.
Da habe ich ja auch 5 gestanden. Okay. Das hätte ja auch nichts. Ich habe 7 Jahre Latein gehabt und bin ja unter anderem, also ich bin ja sitzen geblieben im 10. Schuljahr wegen Mathe, Latein, Französisch und Claudia.
Aber wegen Sport war es nicht. Aber nochmal, erzähl uns was zur Popkultur in Bochum Anfang der 80er. Wo hast du deine Musik herbekommen?
Ja, Musik war damals noch auf großen, runden Scheiben unterwegs. Mhm. Es gab den ein oder anderen coolen Plattenladen. Also es gab, für mich gab es in erster Linie 2 Plattenläden, kann man sagen, die gibt's nicht mehr, deshalb ist es keine Werbung mehr. LP an der Ruhestraße, beziehungsweise erst war LP im Mercedes-Hochhaus am Bahnhof. Mhm. Da hat auch der legendäre, leider viel zu früh verstorbene Autor Wolfgang Welt als Plattenverkäufer gearbeitet. Und ich habe ja neulich ein Hörbuch mit Wolfgang Welt Texten gemacht und ich denke, vielleicht hat der mir irgendwann mal eine Platte verkauft.
Aber hast du dich in dieser Szene, dieser Plattenladenszene, da waren ja immer so ganz besondere Menschen auch. Hast du dich da hingetraut?
Ja, hingetraut schon. Ich habe nie den Eindruck gehabt, da eine Szene zu betreten. Also der andere Laden war Alro in Bochum, Abkürzung für den Besitzer Albert Roth. Und das, da kam man oben rein und ging dann runter in den Keller. Da waren links war ein Raum mit lauter Flippern. Also da konnte man flippern. Das war, um eben uns Kids wahrscheinlich da irgendwie hinzubewegen. Und dann hat man sich halt, lief man da im Keller rum. Das finde ich immer super, wenn es im Keller ist und du hast keine Ablenkung von außen. Du kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren. Und da flappte man sich dann so durch die Plattenfächer. Das ist ja auch eine Sache, die heute nicht mehr geht, weil beim Streaming sowieso nicht. Aber dieses Flappen durch die Platten, weißt du, mit den Händen so durchgehen und dann macht es dieses Geräusch. Oder du, manchmal hast du da so ein Luftkissen zwischen 2 LPs und die zögern, die sind so ein bisschen zögerlich, sich auseinander bewegen zu lassen. Das fand ich immer auch total sinnlich. Ja, und da hat man dann irgendwie die Platten bekommen. Platten konnte man schlecht klauen, weil die zu groß waren. Also musste man zum Beispiel ab und zu mal seiner Mutter eine Mark aus dem Portemonnaie klauen, bis man dann wieder 17,95 Mark für die nächste LP zusammen
hatte. Du hast dir die Kohle von deiner Mutter zusammengeklaut?
Nicht nur. Ich bin bei meiner Oma betteln gegangen. Ich habe mir zu Weihnachten und zum Geburtstag Sachen schenken lassen. Was ich nicht gerne gemacht habe, war für sowas zu arbeiten.
Bis heute.
Ja, bis heute, das stimmt. Na, ich werde nie vergessen, als wir mal Disco geguckt haben, war immer Samstagabend.
Ilja Richters
Disco und ich war Samstagabend oft bei Oma und Opa, weil meine Eltern waren ziemlich jung, die waren dann eben auf Tour Samstagabend und dann ist bei Ilja Richter Ian Gillan und Deep Purple aufgetreten. Und mein Opa sagte, was singt der denn schon wieder Englisch? Habe ich gesagt, Opa, das ist Ian Gillan, der kommt aus England. Da sagte mein Opa, ja, in England kann er ja auch Englisch singen. Und das war 1980, im Herbst 1980.
Und vergessen. Aber immerhin warst du mit Michelle zusammen. Die Geschichte finde ich großartig. Wir möchten jetzt gar nicht alle Geschichten aus dem Buch verraten, aber bitte noch einmal die Michelle-Geschichte.
Ja, es ist tatsächlich so, die stimmt tatsächlich. Ich habe lange nicht dran denken wollen, aber ich war befreundet mit einem Typen, der war so nachträglich in unsere Klasse gekommen, der war, glaube ich, ein Jahr älter und irgendwie viel cooler, und der hatte eine Freundin und die war auch nicht bei uns auf der Schule, und der hat dann immer erzählt, was er mit der so macht und so, und ich bin durchgedreht. Und dann habe ich eine Freundin erfunden. Ich habe also so getan, als hätte ich auch von einer anderen Schule eine gewohnt. Der habe ich tatsächlich, ich meine, wie blöd muss man sein, aber gut, die habe ich Michelle genannt, wie in dem Film, ne? Ja. In dem Song von den Beatles, ne? Und
wie hat Michelle ausgesehen in deiner Fantasie?
Ein bisschen kleiner als ich, aber eben nicht viel. Dunkelhaarig mit Pony.
Ja,
und
natürlich.
Und gerne Pferdeschwanz.
Was hast du mit Michelle alles unternommen?
Och, wir sind ins Kino gegangen und haben Händchen gehalten und bei mir ein bisschen rumgeknutscht, natürlich zu Beatles-Nummer. Also sie war auch nach der Beatles-Nummer benannt. Ne? Also ihr Vater, ein großer Beatles-Fan, hatte sie danach benannt. Jetzt war ich ja eigentlich in ein anderes Mädchen in meiner Stufe verknallt, und das hat dann aber der Typ rausgekriegt, der glaube ich mit der zusammen war oder so, auf jeden Fall.
Man ging miteinander.
War dann diese unangenehme Situation, dass ich mit dem Kumpel, wegen dem ich Michelle erfunden hatte, zusammenstand, und dann kam der andere und hat mich zusammengeschissen. Ich soll gefälligst nicht der anderen, der Realen, hinterhersteigen. Aber ich glaube, der Kumpel da, der hat auch gewusst, dass ich mit Michelle einfach nur Blödsinn erzählt habe.
Aber wir stellen fest, die Beatles und auch die ganze Popkultur drumherum hat dein pubertäres Leben bestimmt.
Absolut, ja. Ich habe halt eine Zeit lang mich mit nichts anderem mehr beschäftigt. Ich habe die Informationen hergeholt, wo ich sie kriegen konnte. Ich habe natürlich die Beatles-Biografie von Hunter Davis, die allerdings schon 1968 erst einmal rausgekommen war, quasi auswendig gelernt. Es gab damals noch die Quiz-Sendung Alles oder Nichts. Und die hat ein Freund von mir mal, also jedenfalls den Ton, aufgenommen und mir alle 20 Fragen vorgespielt. Und ich konnte 19 aus dem Stegreif beantworten. Also ich hätte eigentlich da im Fernsehen sitzen müssen. Ja, und dann muss man natürlich sagen, als dann John Lennon erschossen wurde, danach waren die Zeitungen wochenlang, habe ich jedenfalls so das Gefühl, voll von Beatles-Serien, Beatles-Artikeln, die zum Teil manchmal ein bisschen, also in der Bild-Zeitung, kann ich mich noch erinnern, war total ätzend, wurde nur erzählt, dass, oder weiß ich nur, ist mir so hängen geblieben, in Hamburg hätten die Beatles zum Teil, da wo sie gewohnt haben, auf den Boden gekotzt und dann in die Kotzhäufchen kleine Union Jacks gestellt.
Was, die braven Jungs?
Die braven Jungs, ja. Und ich meine, das soll dann das sein, was von der größten Band aller Zeiten übrig bleibt, dass sie angeblich Union Jacks in Kotzhäufchen gesteckt haben. Jetzt muss man dazu sagen, weil ich nicht ins Buch aufgenommen habe, weil ich es extrem peinlich finde, Paul McCartney hat erst letztes Jahr unaufgefordert, da muss man sich mal reinziehen, unaufgefordert in einem Interview erzählt, dass er und John Lennon früher zusammen in Hamburg masturbiert haben. Da denke ich, hat der nur alles stramm? Du hast die moderne Popmusik erfunden, da musst du doch nicht mit fast 80 erzählen, dass du und dein Kumpel, dass ihr euch da... Ringo fand das auch doof.
Alter Schwede, habe ich jetzt Bilder. Wie willst du die denn aus meinem Kopf kriegen?
Ja, das habe ich auch nicht in dem Buch, weil ich das mal in der Kurzgeschichte in einem anderen Buch verarbeitet habe. Ich habe mal, als ich mit Jochen Malmsteiner Tresen lesen und Harry Rowold in Hamburg um die Häuser gezogen bin, haben wir dann tief in der Nacht eine Frau kennengelernt, die angeblich in Hamburg früher was mit Paul McCartney immer hatte. Was in der Generation, hast du da eine ziemlich hohe Trefferquote, weil die natürlich eine Menge Groupies hatten. Und das war eine sehr schräge Geschichte, weil ihre Mutter hat diese Kneipe da geführt. Und
Können solche Geschichten, wenn Paul McCartney unaufgefordert in einem Interview erzählt, er habe sich mit John in Hamburg einen runtergeholt. Das ist ein Erwachsenen-Podcast, das kann man so sagen.
Okay.
Kann das dein Beatles-Bild ins Schaukeln, ins Wanken bringen?
Nein, das macht es menschlicher, und das ist vielleicht dann ins Schaukeln gebracht. Mir geht es auch nicht darum, dass die sich zusammen einen runterholen, oder meinetwegen auch gegenseitig. Das ist mir ja völlig egal, aber ich muss es nicht unbedingt wissen. Also ich meine.
Aber der pubertierende Frank, der hätte es gerne gewusst.
Nö. Also der pubertierende Frank hätte nicht unbedingt wissen müssen, wie zwei Männer sich einen runterholen. Also weil ich ja ganz immer deprimierend heterosexuell war. Aber es ist aber auch ganz klar, das Werk der Beatles ist so groß, dass solche Geschichten natürlich überhaupt nichts daran beschädigen können. Aber ja.
Okay. Welcher Wochentag war denn der 9. Dezember 1980?
Der 9. Dezember, oh, das habe ich jetzt schon wieder, das muss, war das ein Dienstag?
Das war ein Dienstag.
Das war ein Dienstag, ja. Übrigens.
Der Tag, an dem John Lennon erschossen wurde.
Übrigens, eine Sache, die hier überhaupt nicht hingehört, die mir immer in dem Zusammenhang einfällt. Ich habe herausgefunden, dass fast alle in meiner Familie, also meine Oma, meine beiden Kinder, meine Frau und mein Vater, alle an einem Dienstag geboren sind und ich auch.
So. Du bist schon ein bisschen nerdy, oder?
Das ist ein bisschen nerdy. Wenn ich ein Buch schreibe, dann muss ich in meinen ewigen Kalender gucken, um das Zeitgefüge ordentlich hinzukriegen. Und da bin ich mal darauf gekommen. Wir sind einfach die Dienstagsfamilie. Ist unfassbar. Und John Lennon ist, der 9. Dezember war ein Dienstag. Aber das heißt, John Lennon ist ja am 8. Dezember nach New Yorker Zeit erschossen worden. Und wir haben es am...
War es nicht am 9.?
Nee. Nee, es war der 8.
Okay.
Nur eben, es gibt ja diese Number 9 Mythologie rund um John Lennon, dass die was er auch selber zu seinen Lebzeiten sehr befördert hat. Für ihn hatte die Nummer 9, die Zahl 9 eine quasi magische Bedeutung, und die Nerds, die da richtig hinterher sind, die beziehen dann auch alles darauf und biegen das auch so zurecht. Auch eben der Guide, der uns in Liverpool zu den Beatles Places geführt hat, der sagte, ja, der ist am 8. Dezember erschossen worden, aber da war in Liverpool schon der 9. Dezember. Und an dem 9. Dezember kam ich morgens zur Schule. Es hat geregnet. Ich hatte, weißt du, wenn ich malen könnte, könnte ich das heute noch aufmalen. Ich hatte so eine, das nennt man heute Field Jacket, nannte man damals NATO-Kampfjacke.
Ich erinnere mich, so grün, ne?
Grün, aber man hat ja auch Parkas getragen, aber die waren mit einer festen Kapuze. Mhm. Und diese Kampfjacken hatten so einen Stehkragen und da war die Kapuze drin eingerollt. Und das fand ich immer cooler. Und in dem Ding kam ich zur Schule. Vor dem Windfang stand niemand. Normalerweise standen da immer die Raucher aus der Oberstufe. Und dann ging ich rein, in alles bumsvoll, und durch die Feuchtigkeit der Klamotten waren die Fenster beschlagen, und dann kamen zwei Mädchen aus meiner Stufe auf mich, aus meiner Klasse auf mich zu, Gitta und Martina, die ich damit noch jetzt vor 3 Jahren beim Klassentreffen, beim Stufentreffen mit konfrontiert habe. Wir konnten sich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Und die haben mir gesagt, dass John Lennon tot sei. Ich könnte dir doch noch genau sagen, an welcher Stelle in unserer Pausenhalle das war. Und das hat ein irrsinniges Entsetzen damals ausgelöst, und ich bin dann nach der Schule nach Hause, 6. Stunde, war 12:45 vorbei, und ich musste bis 14 Uhr warten, bis die Nachrichten kamen. Und es kam in meiner Erinnerung damals tatsächlich vorm Wetter. Und
also als Rausschmeißer-Nachricht.
Als Rausschmeißer-Nachricht, und ich habe noch im Ohr, wie der Sprecher nur sagt, in New York. Und da wusste ich, jetzt stimmt wirklich. Und diesen, wie ich auf meinem Jugendbett sitze, weißt du, ich habe so eins gehabt mit so Stehpolstern, so aus Braun, Orange und so. Ich habe ein Foto davon, das ist wirklich zum Niederknien. Und da sitze ich, und daneben steht meine Schneider-Kompaktanlage. Ich hatte mir nach der Konfirmation die Schneider-Kompaktanlage gekauft, um immer Mixtapes machen zu können. Und da sitze ich und höre dann in New York. Und ab da habe ich abgeschaltet. Da wusste ich, jetzt stimmt. Und in den Wochen danach habe ich mir wirklich jede Zeitung, jede Zeitschrift gekauft. Und so, um zu der Frage nochmal zu kommen, wie man an Informationen kam, das war dann, das hatte dann den perversen Vorteil, dass man sich dann mehr anlesen konnte.
Und dann war es wirklich vorbei mit den Beatles.
Ja, aber das
auch ist... Auch sämtliche Träume und Hoffnungen, sie würden sich vielleicht wieder berappeln und nochmal zusammen auftreten?
Ja, aber das ist eine Hoffnung, die ich nie hatte und die man nicht haben sollte. Und ich finde, das Beste war, dass es die Beatles gegeben hat, aber das Zweitbeste ist, dass sie sich nie wieder zusammengetan haben. Weil der Mythos ist intakt. Die Beatles haben fast nichts gemacht, was auch nur Mittelmaß gewesen wäre. Die haben fast ausschließlich brilliert in 7 Jahren. Die haben ja nur 7 Jahre zusammen Musik aufgenommen, von 1962 bis 1969. Und wenn man sich vorstellt, die Beatles sind die 60er Jahre. du kannst anhand der Beatles eben genau die Entwicklung der 60er Jahre nacherzählen. Kannst du auch anhand von Bob Dylan, aber ist jetzt egal. Auf jeden Fall, stell mal vor, die wären in 70ern auf Tour gegangen und hätten sich dann 1979 getrennt, wären dann 2001 auf Reunion-Tour gegangen. Das ist alles fürchterlich. Wenn man sich anguckt, als dieses Anthology-Projekt rauskam, ne, hat man ja alte Aufnahmen von ihnen ein bisschen aufpoliert oder zwei Demo-Aufnahmen von John Lennon genommen. Der hat ja auf einen scheiß Kassettenrekorder gesungen und dann hat dann Jeff Lynne, der Unvermeidliche von ELO, hat das dann klanglich, also die haben dann das zu Ende komponiert quasi. Und das ist müde. Und du siehst auch bei den Filmaufnahmen dazu, die waren ja da gar nicht so alt. Die Beatles hatten immer eine Energie, eine vor allem auch sehr positive Energie. Die Beatles, selbst wenn sie härtere Stücke gemacht haben, hatten immer was unheimlich Positives, aber die waren wach und da war unglaublich viel Spirit und Energie drin. Und das ist bei den älteren Herren nicht mehr. Auch schon gar nicht in der Dreierkonstellation, in der sie dann gewesen sind. Paul McCartney macht jetzt wieder schöne Platten, aber nee, ich bin froh, dass die nicht, auch dass die 66 aufgehört haben, Konzerte zu geben. Das heißt, die haben auch keine Scheißkonzerte gegeben. Wie viele Leute sagen, ich war 1982 bei Bob Dylan, ich hätte fast in die dritte Reihe gegöbelt, weil das so schlecht war.
Und weil das ist ein ziemlich fortgeschrittener Gedanke, ne, für jemanden, der Fan ist.
Ja, aber es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn eine Gruppe oder ein Musiker, eine Musikerin, der oder die dich so aufgewühlt hat, wenn die dann Scheiße machen und Mittelmaß produzieren. Die haben mal, ich weiß nicht, 300 Songs gemacht oder so, reicht doch. Das ist ein perfektes, zusammengehörendes Werk. Sie haben meiner Ansicht nach auch einen Fehler gemacht. Am Ende, Let It Be ist ja die Platte, die zuletzt rausgekommen ist, aber die ist ja als vorletzte aufgenommen worden. Und da haben sie gesagt, wir wollen nochmal Back to the Roots. Und das ist nicht The Beatles Way, würde ich sagen. Die Beatles sind immer nur nach vorne gegangen. Und jetzt nochmal, komm, wir machen jetzt eine Rock'n'Roll-Platte, so wie die Stones eine Blues-Platte gemacht haben, die sich auch nicht anders anhört, als wäre das eine Blues-Band aus der Nähe von Frankfurt, ne, von älteren Herrschaften. Und das war schon der falsche Weg. Aber wenn man sich dann überlegt, die haben sich gestritten und haben, eigentlich war George mal raus und Ringo mal raus und dann im Mai ruft Paul McCartney, 69 Mai ruft Paul McCartney, komm, ein Ding hauen wir noch raus. Und dann machen sie Abbey Road. Aber dann war auch Ende Gelände. Das hätten sie nicht nochmal geschafft. Und deshalb müssen wir uns da nicht kein mittelmäßiges Zeug anhören. Und ich bin sehr glücklich, dass die Gefahr hätte bestanden, dass John Lennon irgendwann weich wird und sagt, wir machen nochmal was zusammen.
Nein, da war ja Yoko.
Ja, die Rolle von Yoko, das ist auch, wird meiner Ansicht nach völlig falsch von vielen bewertet. Von wegen, sie hätte die Beatles auseinandergebracht. Ja, das war nicht so cool, dass er sie mit ins Studio genommen hat. Da wäre ich anstelle der anderen, glaube ich, auch ein bisschen genervt gewesen. Aber wenn man sich anguckt, welchen unglaublich positiven Einfluss Yoko Ono auf John Lennon hatte. John Lennon war in seinen jungen Jahren ein Arschloch. Gerade gegenüber Frauen. Also da musst du Cynthia fragen, da kannst du seinen Sohn fragen, Julian, seinen ersten Sohn. Und durch Yoko ist er natürlich ein bisschen abgedreht, aber er war auch der erste moderne Mann. Der 1969 seinen mittleren Namen Winston in Ono umbenannt hat, weil man damals keinen Doppelnamen annehmen konnte. Ne? Und klar, er hat es mit einer gewissen Radikalität gemacht, dann auch feministische Songs wie Woman is the Nigger of the World, was er mit Yoko zusammen gemacht hat, ist jetzt nicht die brillanteste aller Nummern, aber er hat es volle Pulle gemacht und er hat es auch ernst gemeint. Und Yoko hat ein derartiges Ausmaß an Sexismus und Rassismus erfahren durch ihre Beziehung zu John Lennon. Der ist ekelhaft und er hat da voll gegengehalten. Und das ist die Perspektive, in der man das sehen muss. Dass sie eine der großen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts ist, steht auch völlig außer Frage. Und die Beatles, das, was die Beatles und was vor allem John Lennon und Paul McCartney miteinander hatten, das ist so groß, das kann nicht über einen längeren Zeitraum funktionieren. Nein, die mussten auseinander driften. Und dann war Yoko garantiert nicht der Grund, sondern war einer der Anlässe. vielleicht. Oder ein Katalysator. Aber die hätten sich sowieso auseinanderentwickelt. Auch George Harrison hätte sich von denen wegentwickelt, weil er bei den Beatles nicht das zeigen konnte, was auch als Songwriter und Musiker, als Musiker schon, aber als Songwriter in ihm steckt. Das hat er ja dann auch auf der einen oder anderen Platte bewiesen. Also auch diese ganze Geschichte mit Yoko hat die Beatles auseinandergebracht. Das ist ja, finde ich alles total blöd.
Du sagst es ja, die haben nur eine kurze, sehr intensive Zeit gehabt als Band. Ich würde gerne mit dir über die Beatles als Influencer sprechen. Welche Lücke haben sie gefüllt?
Ja, ich weiß nicht, ob man Lücke sagen kann. Lücke wird ja heißen,
da gab es vorher schon was, oder ja. Genau.
Ja, sie haben einfach eine Entwicklung. Sie waren, sie gehörten zu denen Großen, die einfach populäre Musik auf eine neue Stufe gehoben haben. Da waren sie nicht die Einzigen, also Bob Dylan ist da natürlich zu nennen oder auch die ganzen Bands der 60er, die Beach Boys mit Pet Sounds, aber dann eben auch nur damit. Die haben natürlich auch den Vorteil gehabt, das betrifft aber auch wieder mehrere Künstler in den 60ern, die konnten alles zum ersten Mal machen. Die konnten zum ersten Mal ein Feedback einsetzen, die konnten zum ersten Mal Streicher einsetzen und. Das hat alles vorher nicht gegeben. Ne? Und das ist eindeutig der Vorteil gewesen. Aber es hat auch schon mit der spezifischen Energie dieser Jahre zu tun, wenn man sich da anguckt, allein die Zeit so zwischen 1964 und 68, was da für Platten rausgekommen sind von allen möglichen Künstlern. Das ist einfach worauf sich heute alles bezieht, wobei eigentlich bezieht sich alles erst auf Elvis und davor auf Robert Johnson, aber John Lennon hat mal gesagt, before Elvis there was nothing. Mhm. Ja, Elvis hat es zu einer Massengeschichte gemacht, aber die Beatles haben es, die standen auch auf Schultern, also die waren nicht komplett vorgängerlos, also Songwriter, die ersten Songwriter im Rock'n'Roll waren so Typen wie Chuck Berry oder Buddy Holly und Beatles waren ja erklärte Fans von beiden. Und die Beatles sind in vieler Hinsicht vorausgegangen. John Lennon hat mal gesagt, wir waren die im Mastkorb gesessen haben und haben gesagt, da ist Land in Sicht. Das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Es gibt auch, und das habe ich erst auch durch die Arbeit an dem Buch so richtig erfahren, die Beatles waren zum Beispiel auch Vorreiter. Die hatten eine klare Haltung allgemein zu Rassismus. Die haben zum Beispiel in den USA gesagt, wir spielen nicht vor rassisch getrenntem Publikum. Mhm. Wir haben also in Florida bei einem Auftritt saßen Schwarze und Weiße getrennt voneinander, haben gesagt, da treten wir nicht auf, bis sich die Leute gemischt haben. Das haben die sogar zum Vertragsbestandteil dann gemacht. Ja? Die haben gesagt, in Liverpool, in den Kneipen und auch im Cavern Club, wo wir gespielt haben, da lief alles rum. Ne? Da, schwarze, weiße Asiaten, dadurch, dass es Hafenstadt war. Ne? Das ist eine bemerkenswerte Sache. Sie haben ja ganz viele Nummern von schwarzen Musikern gespielt. Sie haben Soul-Nummern gespielt auf die Coverversion, die sie auf den ersten Platten gemacht haben. Das war fast alles von schwarzen Musikerinnen und Musikern. Ne? Und da haben sie unheimlich was mit angestoßen und ausgelöst. Und ja, die waren in jeder Hinsicht, gehörten sie zu den Vorreitern da.
Woran erkennen wir heute, dass es die Beatles gab?
In so ziemlich jedem normalen Popsong. Weil eigentlich, gut, du kannst ja auch die Popmusik nur einmal neu erfinden. Im Prinzip, ich habe gerade die Serie Vinyl gesehen über die Plattenindustrie in New York Anfang der 70er. Entwickelt von Martin Scorsese und Mick Jagger.
Ach, coole Idee.
Ja, ist leider gefloppt und war nach einer Staffel vorbei. Aber da gibt's einen schwarzen Musiker, dem mal übel mitgespielt wurde. Und der macht einer weißen Band irgendwann mal klar, du kannst jeden einzelnen Song mit den Akkorden E, A und H spielen. Und dann spielt er da und singt alle möglichen Songs, dem vorsagt, das ist das Gerüst, darauf geht alles zurück. Und das haben die Beatles schon genutzt und die kamen natürlich, wie gesagt, die standen auch auf Schultern und haben zusammen mit Leuten wie Bob Dylan oder Ray Davis von den Kings das moderne, populäre Songwriting begründet, muss man sagen. Und Man sieht ja auch, auch ganz junge Musikerinnen und Musiker lassen sich davon infizieren, spielen die Sachen nach. Es gibt zwei junge Österreicherinnen, die Mona Lisa Twins, die Sachen von den Beatles spielen, relativ nah am Original und trotzdem mit einer absoluten Frische. Das ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Coverbands von 65-jährigen Rentnern, gegen die im Prinzip nichts zu sagen ist. Oder ich habe irgendwo im Internet gesehen, drei Jungs, weiß nicht, auf den Philippinen oder so, die waren vielleicht 18, haben eine gigantische Version von einer George Harrison-Nummer, war da, glaube ich, You Like Me Too Much, glaube ich, gemacht. Und das heißt, wer anfängt, wirklich Songs zu schreiben, auf klassische Art und Weise Songs zu schreiben, kommt irgendwann bei den Beatles an. Der Melodienreichtum, dann auch mit in fortschreitenden Jahren, der textliche Reichtum, inspiriert von Bob Dylan, da haben die einfach die entscheidenden Maßstäbe gesetzt. Ich gebe aber zu, sie waren nicht die einzigen in der Zeit.
Was mir das gerade zeigt, ist, dass du dich immer noch bewegst, ne? Also du hast nicht einfach deine Schallplatten zu Hause, sondern du, oder war das jetzt im Zusammenhang mit dem Buch, du suchst immer noch nach den Beatles.
Ja, auf jeden Fall, weil ich habe zum Beispiel einen Aspekt, der mir im Buch auch wichtig ist, weil es hieß erst, ob man nicht da noch eine Passage kürzen kann, weil das Buch ist ja relativ lang geworden. Mir ist aufgefallen, dass in so einer Dokumentation lauter, die berühmten alten weißen Männer, gegen die auch nichts im Prinzip zu sagen ist, über die Beatles erzählen. Aber wenn die mir erzählen, wie zum Beispiel die Mädchen damals abgegangen sind auf die Beatles, dann denke ich, stimmt was nicht.
Warum erzählen die Mädels es nicht selbst?
Ja, genau. Und da habe ich tatsächlich auch ein Buch gefunden von einer amerikanischen Kinderbuchautorin, ist in einem ganz kleinen Verlag erschienen, Meine Nacht mit George Harrison. Ist allerdings ein bisschen verwirrend, weil die hat nicht wirklich mit dem eine Nacht verbracht, heißt auf Englisch auch A Date with a Beatle. Und die beschreibt anhand ihrer Tagebücher, wie sie sich mit 15 in George Harrison verknallt hat.
So wie du in Michelle.
Aber George Harrison hat es ja wirklich gegeben.
Okay.
Und sie hat ja alles dran gesetzt, ihm zu begegnen. Also sie war Amerikanerin, glaube ich, in Philadelphia gelebt, hat die Beatles in der Ed Sullivan Show gesehen am 9. Februar 1964. Interessanterweise dann auch der 19. Geburtstag meiner Mutter, aber da tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall hat die dann alles dran gesetzt, die kennenzulernen und hat dann, nur mal anzudeuten, wie leidenschaftlich die da dabei war, die hat zusammen mit ihrer Freundin sich die gelben Seiten von Philadelphia, New York und Atlantic City besorgt, wo die Beatles im Sommer auftreten würden und hat in fast 600 Hotels handschriftlich Zimmerreservierungen vorgenommen, um auf jeden Fall ein Zimmer in dem Hotel zu haben, in dem die Beatles absteigen.
Unglaublich.
Und also das heißt, auch die Mädchen und jungen Frauen waren auch so nerdy, und mal ganz abgesehen davon. Nur durch Jungs wären die Beatles nicht zu Legenden geworden. Das Gekreische bei den Konzerten, das ist weiblich. Ne? Und da muss man ganz klar sagen, also die Beatlemania ist eine weibliche Geschichte. Und das Buch von der Judith Kristen, so heißt die, das ist eine Innensicht der weiblichen Beatlemania. Und so kann man eben immer wieder neue Facetten in dem Werk der Beatles erkennen, die es sich lohnt auszulohnen.
Du bist nach Liverpool gereist.
Jawohl.
Darf ich sagen, eine Fantour?
Ja, oder? Auf jeden Fall.
Und zwar Advanced-Modus mit deinen beiden Söhnen. Ich vermute, dass die aber eher eigentlich auf Casper und auf Billie Eilish stehen.
Billie Eilish weiß ich nicht. Der eine hört Capital Bra.
Ja.
Die halten das so ein bisschen von mir geheim. Ich weiß nicht, die hören auch immer über Kopfhörer.
Was hat sich für dich durch die Reise nochmal verändert?
Ich bin da näher dran gekommen. Ich bin so einer, das ist total irrational, aber ich finde das trotzdem geil, mir vorzustellen, ich stehe hier vor dem Haus, in dem Paul McCartney aufgewachsen ist und unter meinen Sohlen sind verschwindend kleine Überreste seiner DNA. Weil er ja angeblich alle paar Monate dahin kommt. Und er ist ja mit James Corden bei Carpool Karaoke ist er ja dahin gefahren und was ja auch wirklich eine geile Folge ist.
Ja.
Wenn man sich dann überlegt, ich stehe hier, wo ein Beatle gestanden hat, das ist völlig bekloppt für einen 53-jährigen Mann, aber ich fand es trotzdem super.
Aber du hast nie jemanden davon getroffen. Ich meine, John sowieso nicht.
Nee.
George Harrison ist auch früh gestorben. Aber Ringo, Paul McCartney, hast du mal ein Paul McCartney-Konzert gesehen?
Nee.
Ich sogar.
Echt?
Ja.
Ach, meine Verlegerin hat ihn kennengelernt.
Ja.
Die Kerstin Gleber. Das ist.
Aber würdest du das wollen? Oder würde da auch wieder vielleicht was kaputt
geht. Na doch, klar würde ich es wollen. Ich glaube, ich wäre wie so ein 50er Jahre Backfisch. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte. Das würde ich mir dann doch nicht entgehen lassen.
Ja.
Wenn es irgendwie, also gut, auf ein Konzert könnte ich ja gehen, aber mal einem Beatle die Hand drücken, dann würde ich sagen, dann habe ich, ich brauche keinen Baum mehr pflanzen, dann habe ich alles gemacht.
Hörst du die Songs heute anders als früher?
Ja klar, auf jeden Fall. Ich habe früher fand ich alles super, durch die Bank. Und manche Sachen waren noch superer. Heute kann ich ein bisschen besser differenzieren. Heute erreicht mich so ein Song wie In My Life von John Lennon ganz anders. Places I Remember und die Leute, die einen verlassen haben und alles. Ich meine, das hat er mit Mitte 20 geschrieben, ne? Und ja, das, da steckt schon eine Reife drin, die ja, die mir heute viel mehr sagt. Und ich höre auch zum Teil, ich höre ja zum Teil die Sachen tatsächlich quasi wie zum ersten Mal. Ich habe in dem Buch auch so einen Soundvergleich gemacht. Ich habe mir meine alte Sgt. Pepper's Platte angehört, ich habe die remasterte CD gehört und eine Neupressung, eine neue Vinylpressung.
Und Streaming?
Streaming auch. Und ich muss sagen, die am schlechtesten war diese CD, remasterte CD, weil da die Drums in den Ohren so wehtun. Das war so scharf, das war überhaupt nichts für mich.
Auf der Schneider Kompaktanlage oder was hast du?
Nee, ich habe mir...
Was Besseres, okay.
Ja, ich bin jetzt kein Hi-Fi-Gourmet. Ich habe so eine kleine Anlage und da habe ich jetzt einen neuen Plattenspieler dran angeschlossen. Aber dann habe ich diese neue geile Pressung, Vinylpressung aufgelegt. Habe ich gedacht, ich höre die Platte das erste Mal. Das war ja unglaublich. Da stehe ich in meinem Arbeitszimmer und denke, ich habe mich genau zwischen die Boxen gestellt und höre dann For the Benefit of Mr. Kite, vor allem am Ende dann die ganzen Kirmesinstrumente da. Ich denke, was geht hier ab? Also auch die Pressung, die ich Anfang der 80er mir gekauft habe, im Kaufhaus Wertheim, die war wohl auch ziemlich schlecht. Das Cover war so ganz stumpf und hinten nicht rot, sondern so wie so Lachsfarben. Also das war auch einfach eine schlechte Pressung ganz offensichtlich. Und das ist, und dann gibt's Leute, die sagen, du hast die Beatles noch nicht gehört, wenn du sie nicht in Mono gehört hast. Und das muss ich vielleicht auch noch machen, eine gute Mono-Pressung und dann wirst du wieder neue Sachen hören. Also das wird eben auch nicht alt. Die Musik wird einfach nie alt.
Ich komme ja über diesen Anfang nicht hinweg. Ne? Ich sehe da wirklich einen Mann, der nach Feierabend dann noch ein paar Steckdosen montiert und dann sagt, gib mir kein Geld,
ja,
gib mir ein paar Platten für meinen Jungen. Hast du das weiße Album mittlerweile?
Ich habe mir das weiße Album dann zu Weihnachten schenken lassen. Deshalb ist das weiße Album für mich immer mit Winter verbunden. Also das geht mir bei manchen Songs und Platten so, dass die an die Jahreszeit gekoppelt sind, wo ich sie das erste Mal gehört habe. Und ich meine, das muss zu Weihnachten 1980 oder spätestens 81, nee, 80 müsste das gewesen sein. Da habe ich mir das weiße Album schenken lassen und ich habe es mir dann vor anderthalb Jahren nochmal in einer neuen Fassung schenken lassen, weil mittlerweile bei mir das Poster weggekommen ist und die vier Fotos, die da drin waren, ist mir völlig unbegreiflich, dass solche Sachen bei mir verschwinden. Und da habe ich dann das, also ich bin der Traum der Plattenfirmen. Ich kaufe mir das Zeug dann eben manchmal dann auch noch physisch.
Aber trotzdem, dank Papa.
Dank Papa, auf jeden Fall. Ich habe viele Dinge, die mein Vater so, also ich habe viel über meine Oma erzählt, auf der Bühne und in Büchern. Über meine Eltern zum Teil noch nicht so viel, weil die sehr früh gestorben sind und ist mir sehr nahe gegangen, also da braucht noch ein bisschen. Aber immer mal wieder stoße ich auf Sätze, die mein Vater rausgehauen hat, deren Sprengkraft oder deren Witz mir früher gar nicht klar wurde. Ich habe zum Beispiel in meinem Weihnachtsprogramm, als ich mein Weihnachtsprogramm so mit das erste Mal gespielt habe, Krippenblues, habe ich beschrieben, was bei uns so zu essen gab zu Weihnachten. Oma Rollladen gemacht mit Rosenkohl und ich habe Rosenkohl immer gehasst. Und dann habe ich einfach so außer Lameng auf der Bühne den Satz gesagt, den mein Vater immer zum Thema Rosenkohl gesagt hat, nämlich: Nee, wenn das Auge sich schon weigert. Und das war ein Brüller. Ne? Die Leute, das ist mein Lieblingsgag in dem ganzen Programm. Und jedes Mal, wenn ich den sage, denke ich dann eben an meinen Vater. So eben auch der Satz, gib mir kein Geld, gib mir ein paar Platten für meinen Jungen. Nicht für meinen Sohn, sondern für meinen Jungen. Das ist auch so, typisch Ruhrgebiet, finde ich. Mein Junge. Also geht mir jedenfalls so.
Frank Goosen über die Beatles. Erschienen in der Kiwi Musikbibliothek. Ich bin Sabine Heinrich und lieber Frank, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir.
Fürs Gespräch und für das tolle Buch.
Dankeschön, vielen Dank.
Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik.